SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Deutschlands größter Naturschutzkongress, das ist der Deutsche Naturschutztag, der findet in diesem Jahr hier bei uns im Saarland statt. Für uns ein Grund, um einen genaueren Blick darauf zu werfen, wie das Saarland in Sachen Naturschutz ja eigentlich so dasteht. SR3-Reporterin Lea Kielnecker hat das gemacht und festgestellt, es ist manchmal ziemlich schwierig, Flächen für den Naturschutz nutzbar zu machen. Zum Beispiel, weil Landwirte auf denselben Flächen ihr Geld verdienen wollen oder weil man Platz für erneuerbare Energien braucht. In ihrem Land- und Leute-Feature, das wir jetzt gleich hören, hat sie sich auf die Suche gemacht nach Projekten im Saarland, die solche Konflikte lösen wollen. Ja, und wo könnte man besser mit der Suche anfangen als mitten in der Natur?
Hier war es gerade ganz deutlich zu hören, wie gegensätzlich Natur und menschliche Nutzung sein können. In dem Fall war es ein Beispiel aus der Landwirtschaft.
Wir sehen hier über Quadratkilometer nur Getreidefelder, Monokultur pur. Das ist eine Industriefläche, die von Bauern betrieben wird. Und hier wird alles, was lebt, totgespritzt. Und hier soll ja wirklich nur Getreide wachsen.
Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, Wiesen und Weiden leidet die Natur immer mehr. Zum Teil werden Wiesen umgepflügt und in Äcker verwandelt. Gerade Insekten können sich nicht mehr ernähren und auch für Vögel wird es eng.
Das Europaparlament hat trotz Protesten verschärfte Naturschutzauflagen beschlossen. Widerstand dagegen hatte es unter anderem aus der Landwirtschaft gegeben. Um die neuen Naturschutzziele zu erreichen, müssen Bauern den Pestizideinsatz verringern. Bauernverbände sehen die Wettbewerbsfähigkeit gefährdet.
Landwirtschaft und Naturschutz klingt nicht gerade nach einem Traumpaar, wenn man diese Aussagen so hört. Die saarländische Landwirtin Christina Rulloff sieht das aber ganz anders.
Wir Landwirte sind ja eigentlich die größten Naturschützer. Wir arbeiten in der Natur, wir arbeiten mit der Natur.
Wir treffen uns auf dem Habichtshof in Merchweiler. Die 28-Jährige aus Eppelborn kommt gut gelaunt an. Sie ist schlank, nicht besonders groß und steckt voller Energie und Tatendrang. Sie zeigt auf den gegenüberliegenden Hang. Dort befindet sich ein besonderes Naturschutzprojekt, die Habichtsweiden. Ein Beispiel dafür, dass Landwirtschaft und Naturschutz auch Hand in Hand gehen können.
Hier ist halt die große Besonderheit, dass die Tiere das ganze Jahr auf der Fläche sind. Die haben momentan 120 Hektar zur Verfügung und gestalten die Natur dann eigentlich innerhalb von der Weide so, wie es ihnen passt.
Wir machen uns auf den Weg zur Weide. Auf dem Gelände wechseln sich Wiese, Gebüsch, Bäume und Wasserlöcher ab. Etwa 100 Taurusrinder, Exmoorponys und Wasserbüffel weiden hier sehr naturnah.
Hier sieht man Kalb. Das ist ein sehr junges Kalb und die verstecken sich auch gerne mal so in den Hecken, werden dann auch gerne mal von den Müttern einfach liegen gelassen im geschützten Umfeld. Und gerade in den Anfangstagen kriegen wir dann auch öfters mal Anrufe, da liegt ein Kalb ganz alleine auf der Fläche, aber es ist eigentlich wie in der Natur ganz normal.
Wie es in der Natur eben so ist, sind manche Tiere schwer zu entdecken. Alle Rinder haben sich anscheinend vor der Sonne im Unterholz versteckt. Immerhin die Büffel grasen oberhalb eines Tümpels vor sich hin.
Hier sieht man jetzt gerade noch mal ein Büffel, der wieder Richtung Wasser geht. Das sind Karpatenbüffel. Die sind auch vom Aussterben bedroht. Deshalb waren wir ganz froh, dass wir da auch noch mal einen Beitrag zum Erhalt der Rasse leisten konnten.
Auf der Weide wurde früher regelmäßig gemäht. Jetzt fressen die Weidetiere seit gut 5 Jahren die Wiesen ungleichmäßig ab. Davon profitiert die Natur.
Und dadurch wird die Fläche eigentlich zu so einer halboffenen, parkähnlichen Landschaft, die wiederum dann ganz vielen Arten Lebensraum bietet. Gerade den Insekten, Vögeln, aber auch Wildtieren, also zum Beispiel Bodenbrütern oder Fasanen, Rebhühnern. Die ganzen Tiere finden hier halt wieder Lebensraum, sind geschützt auf der Fläche und leben eigentlich sehr gut mit den Tieren zusammen.
Das Projekt ist Teil des Naturschutz-Großprojekts Landschaft der Industriekultur Nord. Die Effekte für die Artenvielfalt sind schon sichtbar, erklärt Projektleiter Uli Heinz, der später noch zu uns stößt.
Was wir natürlich feststellen, ist also eine Unmenge an futtersuchenden Vogelarten, Stare, Gebirgsstelzen, verschiedene Gebüschbrüter. Gerade letztes Mal haben wir schön 9 Töter als Brutvogel festgestellt.
Auch wie der Hopf- und Braunkehlchen, beide selten im Saarland, wurden schon gesichtet. Bei Kräuter- und Grasarten hat die Vielfalt zugenommen. Der Zweckverband LIK Nord hat seit 2009 Flächen im Saarland erworben, um dort Artenschutzprojekte durchzuführen. Die funktionieren auf eine erstmal paradox klingende anstrengende Art und Weise, indem man die Natur eben gerade nicht Natur sein lässt.
Normalerweise sagt man im Naturschutz, Eingriffe müssen ausgeglichen werden. Bei uns ist es ein Stück weit anders. Ich habe das mal so ein bisschen provozierend formuliert, Ausgleich durch Eingriff. Wenn ich Artengruppen schützen möchte, dann kann es durchaus sein, dass ich die natürliche Entwicklung wieder ein Stück weit zurückdrängen muss, um nochmal einen neuen Prozess in Gang zu setzen.
Es ist eine Grundsatzfrage. Alles sich selbst überlassen oder gezielt und schonend eingreifen, um bestimmte Arten zu fördern. Die Elika Nord steht für Letzteres und hat deswegen auf den Habichtsweiden gezielt nach jemandem gesucht, der auf den Flächen Weidetiere hält. Das ist wichtig, weil hier sonst alles zuwuchern würde.
Bei uns will alles Wald werden. Wir sind ja potenzielles Waldland. Das heißt, die natürlichste Form der Vegetation ist eigentlich Wald.
Die landwirtschaftliche Nutzung ist deshalb hier Voraussetzung, damit der Artenschutz funktioniert. Für die Landwirtin wiederum ist das Ganze vorteilhaft, weil die Fläche für den Ackerbau ohnehin nicht gut geeignet ist.
Da finde ich es dann sinnvoll, dass man hier die Flächen nutzt und die dann quasi der Natur zurückgibt und hier auch aktiv Naturschutz betreibt. Dafür muss man dann natürlich auch sagen, dass dazu dann auch Fördermittel benötigt aus dem Naturschutz, weil man halt als Landwirt ja damit auch irgendwie das Ganze wirtschaftlich darstellen muss.
Christina Roloff kann deswegen auch verstehen, dass so ein Projekt nicht für alle Landwirte das Richtige ist.
Jetzt zum Beispiel an der Magdeburger Börde oder so 120 Hektar Naturschutzfläche einzäunen würde, was wertvolle Ackerflächen sind, ist natürlich dann immer schwieriger, weil den Landwirten dann auch die Grundlage fehlt, für ihr Kapital zu erwirtschaften. Daher finde ich es sinnvoll, dass man da wirklich guckt, weil man halt eigentlich generell in der Landwirtschaft schon immer eine starke Flächenbedrohung hat, weil viel neu gebaut wird, viel Fläche versiegelt wird. Und da ist man dann eigentlich als Landwirt nicht ganz so froh, wenn man dann noch zusätzliche Fläche irgendwo verliert.
Das Saarland eignet sich aber ganz gut für solche Projekte, weil es viele Flächen gibt, die wenig Ertrag abwerfen. Auch generell ist die Landwirtschaft nicht so intensiv und daher häufig naturverträglicher als in den großen Agrarbundesländern wie Niedersachsen. Aber mal blöd gefragt an den Artenschützer, was bringt uns der Schutz der Natur eigentlich?
Wir würden nicht tot umfallen, wenn es die Gelbbauchunke nicht mehr gäbe. Das steht definitiv fest.
Die Gelbbauchunke ist eine bedrohte Art im Saarland, genau wie zum Beispiel Arnika oder der große Feuerfalter. Insgesamt führt die Rote Liste im Saarland über 11.000 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten auf. Etwa ein Drittel davon ist gefährdet oder schon ausgestorben. Wenn nicht nur einzelne, sondern immer mehr Arten verschwinden, hat das Folgen.
Der Insektenrückgang ist ja nicht nur etwas, was uns unmittelbar Probleme bereitet, sondern mittelbar auch, weil wir plötzlich festgestellt haben, dass viele Bestäubungsfunktionen zum Beispiel nicht mehr wahrgenommen werden, dass viele Schädlings-Nützlings-Beziehungen nicht mehr richtig funktionieren, weil die sogenannten Schädlinge gegenüber den Nützlingen plötzlich Überhand nehmen.
Natur und Artenschutz helfen, Ökosysteme zu erhalten. Davon können auch wir Menschen profitieren. Intakte Moore oder gesunder Wald zum Beispiel können CO2 speichern und helfen im Kampf gegen den Klimawandel.
Wald erhält uns weltweit am Leben. Wir brauchen den, kann der gut existieren in der Klimakrise, wenn wir ihn weiter zerhacken. Zum Beispiel, indem wir diese Windräder dort hineinstellen, große, breite Trassen anlegen, Schwerlastverkehr muss da in den Wald. Das erzeugt ja zusätzliche Waldränder mitten im Wald. Das heizt den Wald auf, schwächt ihn. Und das ist doch genau das, was wir im Moment vermeiden müssen.
Wir waren schon sehr schockiert, dass hier so viele Bäume gefällt wurden. Wir sind natürlich dafür, dass regenerative Energien aufgebaut werden, ganz klar. Da sind wir sehr dafür. Wie ist das mit Ausgleichsmaßnahmen? Da ist ja wirklich richtig viel abgeholzt worden, ohne jemanden zu fragen. Und wie sieht es aus dann, dass entsprechend wirklich auch hochwertig aufgeforstet wird?
Und damit sind wir beim nächsten Widerspruch, Energiewende und Naturschutz.
Schlecht ist es immer, wenn radikale Maßnahmen ergriffen werden, dass dann eine Freifläche entsteht, wo die natürlichen Wege der Tiere unterbrochen werden und wo auch dann ein Einfallstor ist für invasive Arten, beispielsweise die Goldrute, die kommt dann plötzlich dahin und die wollen wir möglichst nicht haben.
Das sagt Winfried Anslinger von der NABU-Ortsgruppe Homburg. Er hat in seiner ehrenamtlichen Arbeit immer wieder mit dem Thema Stromtrassen zu tun. Die Hinweise von Naturschutzverbänden sind anscheinend auch bei Versorgungsunternehmen mittlerweile angekommen. Stichwort ökologische Trassenpflege. Die Pfalzwerke wollen sich dem Thema annehmen. Gunter Leiner, Abteilungsleiter der Netzinstandhaltung, zeigt mir im Wald zwischen Homburg-Bruchhof und Kirberg, wie das aussehen kann.
Also hier sind wir jetzt schon mal dabei. Und was man so sieht, ist halt die Vielfalt. Wir wollen auch keine harten Waldränder mehr, das heißt ein stufiger Waldrand, verschiedene Altersstrukturen und keine Monokulturen.
Die Stromtrasse, um die es geht, verläuft in der Nähe des Hotels Rabenhorst mitten durch den Wald. Unter den Leitungen wachsen Gras, Ginster, verschiedene Laubgehölze, vereinzelt auch Nadelbäume, alles davon allerdings niedriger als im Wald drumherum. Vormittags ist es hier sehr ruhig, man hört nur ein paar vereinzelte Vögel zwitschern und Insektensummen.
Hier ist es schon ganz gut umgesetzt. Die Idee ist dabei, dass man so halboffene Trassen hat, auf denen man nicht immer wieder so extrem und dramatisch eingreifen muss. Das heißt, nur die Höchsten, nur die, die jetzt hier nicht herpassen und so weiter, die sollen entfernt werden.
Bäume, die den Leitungen zu nahe kommen, müssen weg. Das Projekt ist bei der Trasse im vergangenen Herbst gestartet. Dieses Jahr soll zum ersten Mal geprüft werden, wie sich die Tier- und Pflanzenbestände in dem Bereich entwickelt haben.
Im Gegensatz zu früher, wo dann eher mal alle 10 bis 15 Jahre ein Kahlschlag gemacht wurde, ist es jetzt so, dass gezielt für den Standort eigentlich Pflegeanweisungen umgesetzt werden. Dann wird gesagt, hier die Standortfremden, hier die schnell wachsenden Gehölze eher entnehmen. Und so versuchen wir, so die Trassen wertvoller zu machen.
Geplant wird das von Ökologen aus Essen. Nur wenige Meter weiter sieht man noch ein Beispiel dafür, was die Pfalzwerke in Zukunft vermeiden wollen. Für Wartungsarbeiten musste dort in einem Abschnitt unter der Trasse alles weg. Außer Gras wächst hier im Moment nicht viel.
Bei den Gangfliegen ist es halt so, dass auch die Versorgungssicherheit an erster Stelle weiterhin stehen muss. Gerade wenn man jetzt diese Leitungen sieht, da hängen ganze Regionen dran, Krankenhäuser, Verkehrsregelungen und so weiter. Das ist also schon das wichtigste, höchste Ziel, aber es muss nicht konträr zum Umweltschutz laufen. Wir sind der Meinung, dass das beides funktioniert.
Nach und nach soll das Fachunternehmen aus Essen nun auch Pflegehinweise für weitere Abschnitte der Stromtrasse in Homburg erarbeiten. Gunter Leiner geht davon aus, dass sich die ökologische Trassenpflege langfristig durchsetzen wird. Dahinter stecken auch wirtschaftliche Überlegungen.
Wir erwarten zu Beginn Mehrkosten, aber wir versprechen uns durch diese extensive Betreuung hinterher vielleicht eine Kostenreduzierung.
Als Abteilungsleiter der Netzinstandhaltung ist Gunter Leiner vor allem für die Technik zuständig. Trotzdem freut er sich, dass der ökologische Umbau der Trassenpflege vor seiner Haustür anfängt.
Mit dem Start des Pilotprojekts in Homburg, den habe ich nicht ohne Grund gewählt. Also ich bin selbst Homburger und so fällt es mir natürlich leichter, das Projekt zu begleiten. Und für mich ist es auch so eine Herzensangelegenheit, weil das auch so mein Freizeitwald ist.
Zurück zu den lokalen Naturschutzverbänden und zu Winfried Anslinger von der NABU-Ortsgruppe Homburg. Ihn und Katrin Lauer von der BUND-Regionalgruppe Bliesgau treffe ich ein paar Tage später im selben Waldstück. Ich will wissen, was sie von der ganzen Sache halten. Beide sind ehrenamtliche Naturschützer. Sie ist eigentlich Physiotherapeutin, er Pfarrer. Beide sind seit vielen Jahren naturbegeistert und engagiert. Katrin Lauer wirft einen genaueren Blick darauf, was hier in der Trasse gerade so alles wächst.
Bären, ne? Vogelbären und solche Sachen. Also das sind ja auch niedrig wachsende und langsam wachsende Gehölze. Also das ist auf jeden Fall da zu unterstützen. Auch diese wilde Kirschen. Ja, also da wird man mit Sicherheit da weniger wegmachen. Aber die Kiefern dazwischen drin, denke ich, die sind zu hoch.
Wichtig ist den beiden, dass es für die ökologische Trassenpflege kein Patentrezept gibt. Was hier funktioniert, kann schon ein paar Kilometer weiter genau der falsche Weg sein.
Also ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Verhältnisse sind, findet man in Bruchhof. Da gibt es einen Trassenabschnitt, der über natürliche Sanddünen führt. Dort wurde auch eine Radikalmaßnahme durchgeführt. Die war dort sehr gut, weil dort die Sanddünen, die ein besonderes Biotop sind in unserer Gegend, dort drohen die Sanddünen zuzuwuchern, auch aufgrund des Klimawandels.
Das Prinzip kennen wir schon von den Habichtsweiden. Wird die Natur komplett sich selbst überlassen, wuchert alles zu und das kann Lebensräume mancher Arten zerstören. Nur wo welche Eingriffe richtig sind, will genau geplant sein. Insofern begrüßen Katrin Lauer und Winfried Anslinger, dass die Pfalzwerke hier mit einer Fachfirma zusammenarbeiten.
Das Projekt muss begleitet werden, dann verpufft es wahrscheinlich auch nicht. Schön würde ich es finden, wenn die Naturschutzverbände vor Ort mit einbezogen werden. Wir sind ja da schon relativ nah am Thema dran, sowohl der NABU als auch der BUND. Insofern hätten wir das schön gefunden, man hätte uns in dieses Projekt mit einbezogen.
Das hat bei der Pflege einer Trasse in Beden schon mal gut funktioniert. Naturschutzverbände, Pfalzwerke und andere Interessenvertreter haben sich ausgetauscht. Dort werde die Trasse zwar noch nicht ökologisch, aber immerhin schonend gepflegt. Bei dem Projekt im Wald zwischen Bruchhof und Kirberg sieht Winfried Anslinger großes Potenzial.
Trassenränder entwickeln sich mit der Zeit zu natürlichen Waldrändern. Man hat nirgendwo so eine hohe Diversität, auch Fledermäusen und lauter rote Listerarten, wie am Waldrand. Im Wald selbst sind ja sehr viel weniger Arten vorhanden und in der freien Fläche auch. Das ist im Prinzip langfristig gesehen eine Chance zur ökologischen Aufwertung auch eines Waldes.
Natürlich gibt es auch immer wieder Fälle, wo das nicht funktioniert. Manchmal liegt das auch gar nicht an Ignoranz oder bösem Willen, sondern schlicht daran, dass qualifiziertes Personal fehlt, das naturschonende Maßnahmen koordinieren kann. Aber grundsätzlich gibt es Wege, die Energiewende naturverträglicher zu gestalten. Das letzte Beispiel ist zwar keins, wo der Mensch direkt in die Natur eingreift, aber er macht sich ihren Schutz quasi selber schwer durch Landesgrenzen.
Bei manchen Vogelarten, die bei uns voll geschützt sind, die also nicht bejagt werden dürfen, hört der Schutz direkt hinter der Grenze auf. Und sowas müsste eigentlich in grenzüberschreitender Zusammenarbeit besser gelöst werden. Wir geben hier viel Geld aus und 50 Kilometer weiter werden dieselben Arten, die hier mit hohem Aufwand geschützt werden, dann wieder geschossen.
In Anbetracht der zunehmenden klimatischen Herausforderungen ist ein grenzüberschreitendes Denken und Handeln zwingend notwendig. Denn Naturschutz endet bekanntermaßen nicht an nationalen Grenzen.
BUND und NABU berichten übereinstimmend, dass sie ja schon froh sind, wenn die Zusammenarbeit im Naturschutz mit den Nachbarn in Rheinland-Pfalz klappt, wie beispielsweise im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Noch schwieriger ist der internationale Kontakt, sagt zum Beispiel der NABU-Vorsitzende Karl-Rudi Reiter.
Der Austausch mit den Nachbarverbänden könnte besser sein. Es gibt spärliche Kontakte von unseren Ornithologen zu den französischen Ornithologen, da gibt es Verbindungen. Und auch zu den Luxemburgern. Aber so einen richtig intensiven Austausch gibt es eigentlich noch nicht. Wir haben leider nicht so viel Personal, um das alles umzusetzen, was eigentlich gut und machbar wäre.
Gar nicht schwer ist es dagegen für Pflanzen und Tiere, ihre Fühler über die Grenze hinweg auszustrecken.
Die Natur hält sich nicht an die Grenzen, die die Menschen setzen. Naturräume überschreiten Grenzen und müssen daher auch dann gemeinsam geschützt werden und gepflegt werden, wenn das Ganze zum Ziel führen soll. Und gerade wir im Saarland sind ja dafür prädestiniert von unserer Geschichte her mit dem Hin und Her zwischen Frankreich und Deutschland.
Das sagt Roland Krämer, Kurator bei der Naturlandstiftung Saar, auf dem Weg ins Naturschutzgebiet Hammelsberg bei Perl. Ein deutsches und ein französisches Schutzgebiet grenzen hier direkt aneinander. Das Gebiet umfasst eine Fläche von über 300 Hektar. Hier sind wir gemeinsam mit Maike Lauer unterwegs, Biologin bei der Naturlandstiftung Saar.
Was das Gebiet so besonders macht, sind halt Arten, die man sonst eher aus dem Mittelmeerraum kennt. Die sind zum Teil bereits vor Jahrzehnten entlang der Mosel Richtung Norden gewandert und hier an einer Engstelle im Moseltal im Dreiländereck quasi hängen geblieben. Und dadurch, dass man hier so steile Hänge hat, die sich stark erwärmen, hat man hier quasi eine Art mediterranes Klima, weswegen sich die Arten hier sehr wohl gefühlt haben und sich hier etabliert haben.
Die Naturlandstiftung führt seit den 90ern grenzüberschreitende Projekte durch. Hier am Hammelsberg pflegt und besitzt die Stiftung die Flächen auf deutscher Seite, auf der französischen Seite die Partnerorganisation Conservatoire d'Espace Naturel Lorraine. So ist es möglich, diesen besonderen Lebensraum zu schützen, obwohl eine Landesgrenze mitten durchgeht.
Hier gibt es über 70 Schmetterlingsarten, über 20 Heuschreckenarten. Also das ist hier wirklich ein sehr, sehr diverses Gebiet.
Bei wechselhaftem Wetter stapfen wir erst ein kleines Stück durch den Wald. Dann kommen wir auf eine offene Wiesenlandschaft am Hang. Links von uns liegen die Felsen eines aufgegebenen Steinbruchs. Jetzt sind wir im französischen Teil des Gebiets. Hier und da wachsen ein paar Büsche und man hat einen tollen Ausblick auf die Mosel im Tal und die Weinberge auf der gegenüberliegenden Hangseite. Wir richten jetzt aber den Blick auf den Boden, ins Gras.
Das ist eine absolut wärmeliebende Art, die Kalk- oder Bergaster. Das ist durchaus so eine kleine Besonderheit hier fürs Saarland, diese Standorte hier.
Im Frühjahr blühen hier auch seltene Orchideenarten wie Bienenragwurz oder Mückenhändelwurz. Davon sieht man jetzt aber nur noch die vertrockneten Blütenstände.
Bei schönem Wetter ist es hier auch wahnsinnig lebendig, wahnsinnig laut vor lauter Heuschrecken. Aber vielleicht entdecken wir ja tatsächlich noch eine Gottesanbeterin.
Die Gottesanbeterin ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt. Sie ist aus dem Süden Europas eingewandert, kommt in Deutschland aber selten vor. Da sie keine anderen Arten verdrängt, gehört sie nicht zu den problematischen invasiven Arten. Hier auf dem Hammelsberg fühlt sie sich dank des mediterranen Klimas schon seit den 50er Jahren wohl.
Ja, oder? Ist das eine?
Oh, perfekt. Sie sind ein richtiger Findefuchs.
Wollen Sie die mal auf die Hand nehmen? Das ist ein Männchen in dem Fall.
Mhm. Kitzel.
Genau, dann sitzen die so mit eingeklappten Fangbeinen ganz ruhig, sind gut getarnt und warten darauf, dass Beute vorbeikommt.
Mit dem dreieckigen Kopf und den großen grünen Augen sieht das Tier fast ein bisschen wie ein Alien aus. Das ist nur ein Beispiel für die Arten, die hier durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit besser und auf einer größeren Fläche geschützt werden können.
Es gibt auch gemeinsame Führungen, wo dann zweisprachig den Teilnehmern ein bisschen was zu den Sehenswürdigkeiten hier erklärt wird. Die Infotafeln sind in der Regel auch alle zweisprachig. Genau, nur die Pflegeeinsätze koordiniert quasi jede Länderseite separat.
So merkt man ihr zwar, dass man in der Grenzregion unterwegs ist, aber die Übergänge sind sowohl für die Natur als auch für den Menschen fließend.
Die Fläche ist jetzt in dem Fall von den französischen Kollegen freigestellt worden, zum Beispiel auch da oben der Hang.
Also die haben da jetzt gemäht, oder?
Ja, in dem Fall würde ich jetzt vermuten, sie haben es von Hand gemacht, weil diese einzelnen Buckel- und Ameisenhügel noch bestehen sind. Wenn man dort mit einem Mäher drüber geht, mit einem Traktor zum Beispiel, dann bleibt davon nichts mehr.
Auch hier soll verhindert werden, dass Flächen zuwuchern und damit Arten wie die Gottesanbeterin verdrängt werden. Das Ganze möglichst schonend, kennen wir ja schon aus den anderen Naturschutzprojekten. Ähnliche Gebiete, wo die Natur grenzüberschreitend gepflegt wird, gibt es bei Rehlingen-Siersburg und Niedergeilbach. Aus Sicht der Naturlandstiftung funktioniert die Zusammenarbeit in der Region gut, sagt Roland Krämer.
Der Blick auf die Dinge ist von jeder Seite verschieden, aber es ist schon zu bemerken, dass alle sehr ernsthaft auch am Umweltschutz und am Naturschutz interessiert sind. Die Sprache ist vielleicht manchmal ein Hindernis. Das sollten die Saarländer vielleicht ein bisschen mehr noch tun.
Das Saarland arbeitet auch in anderen Bereichen mit den Nachbarn zusammen. Beispiele dafür sind grenzüberschreitende Datenbanken für Arten in der Großregion oder die gemeinsame Grenzfischereikommission. Dabei können Bürokratie, Personalmangel, unterschiedliche nationale Interessen oder die Sprachbarriere zwar herausfordernd sein, aber jedes umgesetzte Projekt bekräftigt, dass Naturschutz nicht an der Grenze stehen bleiben muss. Im Saarland gibt es noch viele weitere Beispiele, wo kreative Lösungen für den Naturschutz entstanden sind. An manchen Stellen bräuchte es noch mehr davon, etwa im Homburger Moor Königsbruch oder bei der geplanten Eswold-Ansiedelung im Saarland. Der Mensch macht in der Natur viel kaputt. Unterwegs mit Naturschützerinnen und Naturschützern, den Pfalzwerken und der Landwirtin Christina Roloff habe ich aber auch festgestellt, engagierte Menschen, die bereit sind, auch neue Wege auszuprobieren, können für die Natur Gutes bewirken. Wir Menschen haben es selbst in der Hand, in welche Richtung das Pendel ausschlägt.
Mensch und Natur muss kein Widerspruch sein. Das Land und Leute Feature von Lea Kielnecker. Können Sie auch nochmal nachhören. Zum Beispiel bei uns in der App. Da haben wir so einen kleinen Reiter, der heißt Podcast. Da können Sie sich das anhören. Oder ansonsten bei uns auf sr3.de.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.